Die Immersionswelt baute sich auf und die Wirklichkeit spielte keine Rolle mehr. Übergangslos fand Marv sich schwebend über einer nächtlichen Großstadt wieder, die von schnurgeraden Straßen in ein Schachbrettmuster unterteilt war. Das Unterbewusstsein des Bordgehirns. Eine positronische Träumerei, beseelt von Nullen und Einsen. Der Bordrechner der Atlantis war ein gewöhnlicher Computer, keine Biopositronik, und seine positronischen Gedanken spielten sich in geordneten Bahnen ab. Die Interpretation durch den Optitrav spiegelte das wider. Marv ließ sich fallen. Positronischer Wind wehte ihm um die Ohren. Gerade noch rechtzeitig gab er seinem Bewusstsein einen Drall und schwebte vorwärts die Straße hinab. Hier kannte er sich aus. Dies war sein wirklicher Arbeitsplatz. Zielstrebig hielt er auf ein flaches Gebäude mit einer riesigen Schüssel auf dem Dach zu, die Hyperfunkanlage, oder vielmehr der Teil davon, den das Bordgehirn als zu steuernde Komponente wahrnahm. Den Haupteingang ließ er gleich links liegen. Jeden Zugriff dort würde der Funkoffizier sofort bemerken. Stattdessen umrundete er das Gebäude fliegend. Auf der Rückseite fand er eine Hintertür. Er selbst hatte sie dort installiert, vor über einem Jahr, als er die Hyperfunkanlage neu konfiguriert hatte und danach nicht gelöscht, als hätte er damals geahnt, dass er sie noch einmal brauchen würde. Er streckte die virtuelle Hand nach dem Türgriff. Einmal, zweimal rütteln. Schon schwang das Tor auf. Ein gerader Korridor lag vor ihm. Draußen, in der überflüssig gewordenen Wirklichkeit, hörte er Cassian sprechen.
»Pilot der unbekannten Raumjacht, schalte deine Schutzschirme und Triebwerke aus und bereite dich auf mein Enter-Kommando vor.«
Und so fort. Marv hörte nicht weiter zu. Er fand sich in einem riesenhaften Raum mit tausenden Armaturen wieder. Millionen Lichter blinkten in wilden, unvorhersehbaren Rhythmen, bildeten Muster und Fraktale. Eines davon leuchtete rot. Marv schwebte näher und untersuchte es. Es war ein Empfangsprotokoll. Ein gelber Zettel klebte darunter, darauf der Schiffsname der Raumjacht und eine Fehlermeldung. »Manchester«, las Marv, und »Rückkanal nicht vorhanden«. Kein Wunder, dass die Unbekannten nicht antworteten. »Manchester«. Der Name brachte eine Seite in ihm zum Klingen.
»Kenn ich. Hab ich schon mal gelesen. Wo war das nochmal?«
Er gab der Immersionspositronik einen Gedankenbefehl. Sein Sichtfeld teilte sich und die linke Optitraflinse zeigte das galaxisweite Raumfahrtregistraturverzeichnis des Galaktikums. Indem er mit dem Augenlid blinzelte, blätterte er durch die einzelnen Buchstaben, setzte einen Suchbegriff zusammen.
»M, A, N, C, H...«
Mit jedem weiteren Buchstaben verringerte sich die Anzahl der Suchergebnisse. Er wählte das Richtige und ein Dossier faltete sich vor ihm auf. Hastig überflog er es.
»Baureihe, Registrierungsnummer, Werft, weiß ich alles, interessiert mich nicht.«
Er stutzte, als er auf den Eigentümereintrag stieß.
»Rowden Perry?«
Natürlich. Daher kannte er diesen Schiffsnamen. »Manchester«, so hieß Perry Rowdens Privatjacht, benannt nach dessen Geburtsstadt in Connecticut. Marv erinnerte sich, den Namen kürzlich in den Trivet-Nachrichten des Senders Augenklar gehört zu haben. Er grübelte. Ob das da draußen wirklich der Unsterbliche war? Möglich. Laut Medienberichten war Rowden kürzlich in Begleitung des Mausbiebers Gookie aus dem Sol-System abgereist, mit unbekanntem Ziel. Die Gelegenheit war zu gut, um sie verstreichen zu lassen. Marv beschloss, Rowden eine Nachricht zukommen zu lassen. Besser noch, ihn und Gookie an Bord zu holen.
»Wäre echt der Witz an der Sache, wenn das klappt.«
Er schloss das Datenbankfenster, kehrte vollends in den Raum mit den Blinklichtern zurück. Dann verließ er das Funkgebäude und flog in Richtung Stadtrand. Dort hielt er auf die 40 Kilometer hohe Mauer zu, die das virtuelle Universum umgab. Der HÜ-Schirm der Atlantis. In der Logik der Immersionswelt stand die Höhe für die Hyperfrequenz des Schirms bei 40.000 Kalup. Vor der Wand schwebte er in die Höhe und betastete einen Riss, der sich quer durch das Mauerwerk zog. Es handelte sich um jene schmale Strukturlücke, ohne die bei aktiviertem Schirm keine Kommunikation und keine Ortung möglich gewesen wären. Der HÜ-Schirm blockierte alles, einschließlich des Hyperfunks und elektromagnetischer Strahlung. Half der Riss ihm irgendwie weiter?
Ja. Wenn Strukturlücke und Übertragung nicht genau aufeinander abgestimmt sind, kann es zu Störungen in der Übertragung kommen.
Das war er, sein Strohhalm. Damit konnte er Rowden vielleicht erreichen. Marvs Wissen war eingerostet, Hyperphysik an der Universität von Terrania nur sein Nebenfach gewesen.
Wie viel Energie würde er brauchen, um den Schirm genau im richtigen Frequenzbereich zu stören?
Eine Menge. Aber ein paar Spannungsspitzen sollten schon genügen, um Rodens Aufmerksamkeit zu erregen. In eine davon würde er dann die eigentliche Botschaft legen.